Deutschlandfunk Interview.
Regierungspolitiker, die sich die Taschen füllen und die Menschen Südafrikas mit ihrer Arbeitslosigkeit, der Armut und der fehlenden Perspektive alleine lassen. Probleme, die zum größten Teil auf das Konto von Jacob Zuma gehen, der das Land in den vergangenen 10 Jahren in die Krise manövriert hat. Die Quittung bekommen hat der langjährige Präsident dafür vor einem Jahr. Da wurde er schließlich abgelöst von Cyril Ramaphosa, der wiederum versprochen hat, es nun ganz anders zu machen und viel besser als sein Vorgänger aus derselben Partei. Und tatsächlich, auch nach 25 Jahren nonstop an der Macht, hat die absolute Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in dieser Woche dem ANC das Vertrauen ausgesprochen. Wieder einmal 57%, so lautet das vorläufige Ergebnis. Das endgültige wird für heute erwartet. Und am Telefon ist jetzt Bartholomäus Grill. Er berichtet seit gut 3 Jahrzehnten aus Afrika, seit 2013 für den Spiegel. Der Autor lebt in Kapstadt und dort erreichen wir ihn jetzt auch. Guten Morgen, Herr Grill.
Guten Morgen.
57%, also ein Wahlergebnis, von dem ja Regierungsparteien in Europa nur träumen können. Aber in Südafrika ist das eigentlich kein wirklicher Grund zum Jubeln, oder?
Ja, wenn man das Ergebnis vergleicht, sind genau 57,5%. Dann ist das das schlechteste Resultat, das der ANC seit dem Ende der Apartheid eingefahren hat. Der ANC lag schon mal bei fast 70%. Und das ist ein deutlicher Denkzettel. Allerdings kann er mit dieser Mehrheit, kann die Regierungspartei locker weiter regieren.
Ein Denkzettel wofür genau?
Ja, für die, vor allen Dingen für die Zuma-Jahre. Das waren 9 verlorene Jahre, die Südafrika weit zurückgeworfen haben. Diese Zuma-Regierung war eine kleptokratische Regierung. Sie haben insgesamt, es gibt Berechnungen, ungefähr 100 Milliarden Euro umgerechnet, gestohlen, veruntreut, abgezweigt und das Land in eine schwere wirtschaftliche Krise gestürzt. Und erst nach der Ablösung von Zuma durch den jetzigen amtierenden Präsidenten Cyril Ramaphosa ist wieder Hoffnung aufgekeimt.
Was heißt das denn jetzt? Ist dieser Dämpfer angekommen und was heißt das vor allen Dingen für Ramaphosa? Ist er dadurch jetzt wirklich in einer starken Position, um es jetzt nun so ganz anders und besser zu machen in der Zukunft?
Nein, Ramaphosa hätte sich natürlich ein besseres Ergebnis gewünscht, also jenseits der 60%, damit seine Reformideen gestärkt werden. Aber er ist auf jeden Fall ein Hoffnungsträger, hat allerdings eine gewaltige Aufgabe vor sich. Zum einen hat er eine Partei, die vollkommen zerstritten ist, die moralisch verrottet ist, die voll ist mit Funktionären, die korrupt sind. Da muss er aufräumen. Und zum anderen muss er die Wirtschaft wieder flott machen. Das ist eine gewaltige Aufgabe.
Ja, das klingt nach zwei wirklich großen Herausforderungen. Nähern wir uns mal beiden separat. Also erstmal eben seine Regierungspartei, der ANC, wird ja auch schon mal als Mafia-Clique beschrieben. Wie stark sind denn da jetzt die Widerstände gegen einen neuen Präsidenten, der da mal so richtig aufräumen möchte?
Ja, die Widerstände sind verdeckt, aber sie sind groß, denn viele Funktionäre haben ja jede Menge zu verlieren. Ihre Posten, ihre Pfründen, ihre Privilegien. Und die werden es Ramaphosa mit Sicherheit nicht einfach machen. Und man wird ihn auch daran messen, ob er tatsächlich durchgreift und in dieser Partei aufräumt.
Hat er denn da Verbündete? Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Mich interessiert nur, ob er da Verbündete hat, die tatsächlich an seiner Seite kämpfen und ihn stärken.
Ja, er hat natürlich Verbündete. Es gibt das Ramaphosa-Lager. Es gibt aber auch eben das alte Lager von Ex-Präsident Jacob Zuma. Und da sitzen Leute in Führungspositionen, von denen Ramaphosa auch abhängig ist. Also seine Macht beruht auf der Loyalität dieser Leute. Und genau einige dieser Leute müsste er natürlich schnellstmöglich entfernen. Die gehören nämlich ins Gefängnis und nicht auf die Regierungsbank.
Und bei dieser Erblast, die Sie da beschreiben, da ist es ja vielleicht fast schon verwunderlich, dass es dann immerhin noch 57,5% geworden sind der Stimmen. Wie erklären Sie sich das denn, dass da noch so viel Unterstützung dann ja tatsächlich in der Bevölkerung da ist?
Naja, der ANC genießt nach wie vor den Befreiungsbonus. Die Partei Nelson Mandelas hat die Apartheid überwunden und den Menschen die Freiheit geschenkt. Das haben sie nicht vergessen, das ist ein Grund. Der andere Grund ist, dass das ist eine der wenigen Errungenschaften des ANC seit der Wende ist, dass man einen rudimentären Sozialstaat aufgebaut hat. Das heißt, dass ungefähr 17 Millionen Südafrikaner staatliche Transferleistungen bekommen, also Sozialhilfe, Altersgeld und so weiter. Und das ist oft das einzige Einkommen, das die Menschen haben, und sie haben es dem ANC gedankt, dass sie eben diese Sozialleistungen erhalten.
Also zumindest diese moderaten Erfolge da, auch eine schwarze Mittelklasse, die ja tatsächlich in der Zeit auch entstanden ist. Und trotzdem muss man ja sagen, in diesem Land, das so wahnsinnig viele Bodenschätze hat, da haben ja die meisten Südafrikaner gar nichts von. Es wird von der Weltbank immer noch als eines der ungleichsten Länder der Welt beschrieben. Das muss doch wahnsinnigen Unmut schaffen.
Ja, es ist sogar das ungleichste Land der Welt nach dem Gini-Koeffizienten, der die Ungleichheit misst. Von daher ist der Zorn vieler Leute groß, vor allen Dingen von jungen, arbeitslosen Männern, die dann, und das hat sich in dem Wahlergebnis ja auch gezeigt, der IFF ihre Stimme gegeben haben. Die IFF, die sogenannten Economic Freedom Fighters, ist eine linkspopulistische Bewegung, angeführt von Julius Malema, der früher beim ANC war und jetzt diesem ANC vorwirft, die Revolution verraten zu haben. Und der fordert ein ganz radikales Programm der Umverteilung, der Verstaatlichung. Und dadurch hat er ziemlich viele neue Wähler gewonnen.
Also die Populisten von ganz links als eigentlicher Wahlgewinner.
Es sind die einzigen, die richtig zugelegt haben.
Jetzt lassen Sie uns drüber sprechen, wir haben über die Wirtschaft geredet, Sie haben die Arbeitslosigkeit angesprochen, wir sehen, es ist zwar der weltweit drittgrößte Exporteur zum Beispiel von Agrarprodukten, aber die Wirtschaft, die wächst viel zu schwach, kommt gerade aus einer Rezession, wie Sie das beschreiben, sicherlich alles eine Hypothek der Jahre unter Zuma, aber jetzt heißt es, wie da rauskommen, hat Ramaphosa da ein überzeugendes Konzept?
Der hat ein Konzept, der ist ein erfahrener Ökonom, er war ja früher Gewerkschaftsführer und hat dann als Unternehmer zum Multimillionär gebracht. Er versteht was von Wirtschaft. Die Frage ist, ob er dieses Konzept durchsetzen kann, wie groß die Widerstände sind und wie sehr er sein Konzept eben dann durchziehen kann und mit welchen Leuten vor allen Dingen.
Sie selbst, Sie haben sich ja mit der deutschen Kolonialgeschichte besonders intensiv auseinandergesetzt, haben mir gerade auch geschildert, wie sehr die Menschen das auch dem ANC immer noch danken, die Apartheid vor 25 Jahren eben beendet zu haben. Jetzt eben 25 Jahre danach, was würden Sie denn sagen, wie groß sind noch immer die strukturellen Ungleichheiten eben zwischen Schwarzen, zwischen Colored Menschen und Weißen in Südafrika?
Obwohl eine neue Mittelschicht entstanden ist, sind die Ungleichheiten, wie wir vorhin schon gesagt haben, nach wie vor mit die größten der Welt. Das hat sich nicht geändert, aber man kann für diesen Zustand nicht immer die Apartheid beschuldigen. Das ist eine beliebte Ausrede der politischen Elite. Man hatte 25 Jahre Zeit, die Situation zu verbessern und man hat es kaum geschafft. Also wir können von einem massiven Regierungsversagen sprechen. Eine große Enttäuschung. Südafrika war ja vor 25 Jahren angetreten als Hoffnungsträger, als Regenbogennation, als Vorbildland für Afrika. Und jetzt gehört es zu den korruptesten Ländern des Kontinents.
Was ja jetzt ansteht, ist unter anderem eine Landreform, um eben die Enteignungen zu beenden. Glauben Sie, das wird Ramaphosa durchsetzen können?
Nein, zum einen ist die Landfrage nicht die wichtigste Frage in diesem Land, denn viele junge Leute wollen das Land verlassen, sie gehen in die Städte. Das Hauptproblem ist die Arbeitslosigkeit.
Da und, muss er ran.
Da muss er ran. Ich finde, die Landfrage wird vollkommen überbewertet. Das ist so ein Schreckensszenario, was oft gezeichnet wird, aber darum geht es eigentlich gar nicht.
Bartholomäus Grill war da, Spiegelkorrespondent und seit 3 Jahrzehnten in Afrika. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Grill.
Ich danke Ihnen.